In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 6. Februar 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Schmierenkampagne gegen antifaschistischen Lehrer in Heidelberg. Vor gut 10 Jahren erschien für Michael Jaskowski Alles in Ordnung. Kultusministerium, Annette Schavan, und Innenministerium waren mit dem Versuch eines Berufsverbotes gegen ihn vor Gericht gescheitert. Das Land musste Schadensersatz zahlen. Doch starrsinnig beharrte der Verfassungsschutz auf weitere Beobachtungen. Absurd hohe Polizeipräsenz bei Indymedia-Demo. Etwa 150 Menschen versammelten sich am vergangenen Samstag am Bertoldsbrunnen, um gegen das Verbot der selbstverwalteten Medienplattform links unten indymedia.org, das Konstrukt des Vereins durch das Bundesinnenministerium sowie die Unmöglichkeit der Betroffenen gegen das Verbot und die Razzien zu klagen, zu protestieren. Doch zunächst zu den Nachrichten. Brand im Stuttgarter Hauptbahnhof. Pünktlich einen Tag nach der 500. Montagsdemo gegen Stuttgart 21 für den Erhalt des Kopfbahnhofes brannte es. Ein Kabelbrand hat am Dienstagmorgen am Ende der Rush-Hour das gesamte Nah- und Fernverkehrsnetz um Stuttgart zum Erliegen und dann 4 Stunden völlig durcheinander gebracht. Die Ingenieure 22 sehen in einem derartigen Ereignis nur die Bestätigung der Mahnungen, dass Stuttgart 21 für Fahrgäste brandgefährlich ist. Diplomphysiker Wolfgang Kubat von den Ingenieuren 22.
Das Entfluchtungskonzept ist so, dass die ganz auf die rechte, also in die südliche oder in die nördliche Hälfte des Bahnhofs rennen müssen, je nachdem, wo das Feuer eben ist. Es gibt aber im normalen Betrieb Stege, die über den Bahngleisen sind, die über die dann die Fahrgäste umsteigen. Und da gehen auch natürlich Treppen rauf, Rolltreppen runter. Und wenn es jetzt da irgendwo brennt, dann kann es eben auch sein, dass man dann zu diesen Stegen hochrennt. Und teilweise ist es in dem Rettungskonzept auch vorgesehen, dass man zunächst diese Bereiche noch nutzen kann, solange die Verrauchung nicht so weit ist. Auch Aufzüge sollen verwendet werden, solange sie außerhalb des Bereiches sind, wo es brennt. Und solange die Verrauchung nicht so ist, dass dann nachher die Aufzüge in Bereiche gehen, wo dann schon der Rauch ist. Also es ist halt ein relativ chaotisches Durcheinander von unterschiedlichen Dingen, die sich auch im Laufe der Zeit immer noch gewandelt haben. Das ist auch einer der großen Kritikpunkte, die wir haben. Eigentlich schreibt eine Bahnrichtlinie, das ist die sogenannte Tunnelrichtlinie, die schreibt eigentlich vor, dass das Rettungskonzept für so einen Bahnhof oder überhaupt für solche Tiefbahnbauten, dass das Rettungskonzept festliegen sollte, bevor man mit dem Bauen anfängt. Und bei uns hat man eben mal mit dem Bauen schon mal angefangen und hat sich dann immer weiter noch überlegt, wie die Rettungskonzepte denn nun aussehen können. Man hat mal Treppenhäuser zusätzlich reingeplant, die dann die Bahnsteige verstellt hätten und dann eben auch dazu geführt hätten, dass die Leute dann genau in die Bereiche geflohen werden, in die dann der Rauch eben auch gezogen wäre. Es ist also, wie gesagt, von der Anlage her schon schwierig und jetzt zur Entfluchtung, dass man das üben könnte. Man muss dann erstmal gucken, was am letzten Ende dann am Ende für ein Rettungskonzept da ist. Was wir aus dem Vorfall jetzt wieder gesehen haben, schon diese einfache Situation in dem Bahnhof, im ebenen Kopfbahnhof mit 16 Gleisen, das hat eine Stunde gedauert, bis die Leute dort weg waren. Und in der Tieflage, wenn dort solche Bahnsteige entfluchtet werden sollen, dann soll es nicht viel mehr als eine Viertelstunde dauern, bis alle Leute draußen sind, bis Tausende von Leuten, also man hat dann bis zu 4000 Leute auf einem Bahnsteig oder sogar noch mehr, je nachdem, wie welche Züge und wie groß die sind und ob die, wie die in diesem Bahnhof eben gerade stehen. Da muss man mit 4.000 und mehr Leuten rechnen, die dann über einen Bahnsteig an den Seiten über Nottreppen nach oben sollen.
Todesfall im Gefängnis Beas-Lergut. Am 30. Dezember 2019, kurz nach 9 Uhr, wurde in einer Zelle des Gefängnisses Beas-Lergut an der Freiburger Straße der 36-jährige Häftling Sahel T. tot aufgefunden. Reanimationsversuche durch Notarzt und sofort herbeigezogenen Sanitätern der Rettungs-Basel hatten keinen Erfolg. Laut Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft hatte sich der Mann ohne Tritteinwirkung erhängt. Die genaue Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin und die Kriminalpolizei abgeklärt. Weitere Angaben wurden aus Gründen der Pietät und aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht gemacht. Diese dürftige Informationspolitik macht Mitinhaftierte, Bekannte, Solidarische und andere Algerier sehr misstrauisch. Um Sahel zu gedenken und die Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen, protestieren Menschen am Samstag, 8. Februar in Basel. AfD ritt auf CDU-Ticket in den Gemeinderat. Eine etwas ältere Nachricht. In Ilsfeld bei Heilbronn fanden 2014 Gemeinderatswahlen statt. Auf einer offenen Wahlliste der bürgerlichen Kräfte befand sich auch der offen für die AfD kandidierende Dennis Klecker. Nachdem der stellvertretende Bürgermeister, CDU, aus beruflichen Gründen seinen Sitz im Gemeinderat aufgab, rückte Dennis Klecker für die AfD nach. Der Vorgang wurde kaum bemerkt. Die Stuttgarter Zeitung brachte Anfang Juli 2018 einen kurzen Beitrag zum Thema Klecker, der als AfDler zusammen mit der CDU auf einer gemeinsamen Liste antrat. Nun zu den Beiträgen.
Also nach einem Facebook-Eintrag der AfD spreche ich jetzt mit dem bekanntesten linksextremen Verfassungsfeind Heidelbergs. Wie kommen die dazu?
Naja gut, die Begriffe sind natürlich vage und keineswegs geschützt. Wie sie dazu kommen, mag ich auch nur mutmaßen. Ich meine, tatsächlich ist es so, ich hatte vor mittlerweile über 10 Jahren ein Berufsverbotsverfahren, das dann in letzter Instanz in allen Punkten abgeschmettert wurde. Aber das hindert die natürlich nicht daran, das weiter zu behaupten, zumal der Verfassungsschutz auch weiterhin darauf besteht, mich zu beobachten. Und die AfD versucht das immer wieder vorzukramen mit der Forderung, dass erneut ein Berufsverbot gegen mich verhängt werden soll.
Also man kann das jetzt mit dieser Übertreibung, habe ich vielleicht auch ein bisschen am Anfang gemacht, auch ein bisschen komisch sehen, aber für dich ist das eigentlich ja gar nicht nur einfach lustig.
Also ich meine, es ist als direkter Vorfall von der AfD ist es lächerlich, ne? Die toben sich aus und natürlich kriegt man dann anonym Post, die sehr viel hässlicher ist, aber insgesamt ist es tatsächlich wirklich nicht komisch, weil da eine ganz reale Drohung dahinter steht, dass tatsächlich, wenn die Stimmung nur ein bisschen kippt, das mit dem Berufsverbot wieder real werden könnte, ja schon.
Ja, die einige Leute scheinen so eine Art Sehnsucht nach den Berufsverboten zu haben. Also zum Beispiel etwas, was mir ganz abgeht. Ist nicht auch so, dass einfach so ja Antifaschismus in seinen verschiedenen Formen als etwas links gewalttätiges, verfassungsfeindliches dargestellt werden soll? Du bist dann das Exemplar, an dem das vorgeführt wird.
Ja, das ist so. Ich glaube, das ist tatsächlich, dann haben sie auch einfach eine etwas bekanntere Figur und machen das, exerzieren das daran durch. Ne? Das liegt jetzt nicht an meiner furchtbar wichtigen Rolle oder sonst was.
Kannst du ein bisschen in die Vorgeschichte ausgreifen? Annette Schavan, ich glaube, ist mittlerweile sie zwar nicht mehr Dr. Schavan, aber Botschafterin beim Vatikan, hatte versucht, ein Berufsverbot gegen dich durchzusetzen.
Ja, das war Ende 2003 und das war das erste Mal seit über 20 Jahren, dass sie versucht haben, dieses Mittel wieder aus der Mottenkiste zu holen. Und begründet wurde das mit meiner Mitgliedschaft in der antifaschistischen Initiative Heidelberg. Also später haben sie dann auch noch VVN und Rote Hilfe dazu geholt. Und ja, das zog sich dann mehrere Jahre hin, das Verfahren, während deren ich nicht Lehrer werden durfte. Das wurde schließlich dann vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim in allen Punkten abgeschmettert und gesagt, das ist nicht nachvollziehbar, wie solche Dinge überhaupt notiert werden können in einem Rechtsstaat. Ich habe dann tatsächlich gedacht, das müsste eigentlich auch für den Inlandsgeheimdienst gelten, der ja im Grunde der, Materiallieferer und Auslöser dafür war, und habe darauf geklagt, dass ich meine Akten einsehen kann und dass die gelöscht werden. Damit bin ich allerdings tatsächlich fulminant gescheitert. Also das heißt, der Verfassungsschutz darf explizit weiter mich geheimdienstlich beobachten und als Verfassungsfeind einstufen, auch wenn das vor Gericht nicht bestätigt werden konnte.
Wie wird das begründet?
Das wird, also insgesamt die Rechtsprechung, was den Verfassungsschutz angeht, ist so, dass die im Grunde alles dürfen. Die sagen, ich hätte ja eh nicht alle Akten gesehen und deswegen könnte da ja auch was dabei sein. Also ich darf ja die Akten nicht einsehen und deswegen könnte da ja auch was dabei sein, was wirklich ganz, ganz schlimm ist. Der Verfassungsschutz ist ja dafür da, im Verdachtsfall aktiv zu werden. Und wann der einen Verdacht sieht, da hat er ziemlich freie Hand.
Nun gibt es ja auch Versuche, dich strafrechtlich da anzuschwärzen oder zu verurteilen.
Ja, das ist tatsächlich das Neueste, dass tatsächlich sie versuchen, mit wirklich den absurdesten Dingen mir...
Sie ist in dem Fall die AfD.
Ja, genau, also beziehungsweise, das ist tatsächlich, das ist ein bisschen, das ist Staatsanwaltschaft und Justiz und AfD gemeinsam, muss man jetzt tatsächlich so sagen. Die Initialzündung kam von der AfD. Die AfD hat ein Strafverfahren gegen mich angestrengt, weil ich darauf bestanden habe, dass eine öffentliche Wahlkampfversammlung eine Versammlung ist, an der ich selbstverständlich auch teilnehmen kann, zumal wenn sie in öffentlichen Räumen stattfindet. Das war damals in der Stadtbücherei Heidelberg. Daraufhin haben sie mich aufgefordert zu gehen, was ich nicht gemacht habe, und ich wurde dann von der Polizei rausgetragen. Das ging vor Gericht und die Richterin, wie sich später herausstellte, die Schwiegertochter des AfD-Gründers Albrecht Glaser, hat gesagt, grundsätzlich wäre meine Rechtsauffassung richtig, aber dieses Grundrecht auf Versammlungsfreiheit würde für mich nicht gelten, weil ich ein bekannter Rädelsführer der Heidelberger Linken wäre. Und an diesem Bild stricken sie seitdem. Dementsprechend bin ich dann verurteilt worden. Das geht jetzt in die zweite Instanz. Und an diesem Bild des gefährlichen Rädelsführers versuchen sie seitdem zu stricken. Das soll als Begründung für alle möglichen Dinge herhalten. Tatsächlich zum Beispiel ist es so, dass während meiner Verhandlungen Prozessauflagen waren, die es in Heidelberg seit RAF-Zeiten nicht mehr gegeben hat, mit Absperrung zwischen mir und dem Publikum, mit zwei Flugzeugschleusen, mit körperlichen Durchsuchungen der Besucher und so weiter. Also die nehmen im Grunde vorweg, was sie als Urteil gerne nachher da haben wollen. Zudem ist es so, dass diese Richterin, und das ist jetzt tatsächlich, also da wird es dann völlig absurd, die ist erst zwei Tage vor dem Prozess eingesetzt worden und hat den Buchstaben C zugewiesen gekriegt, den Anfangsbuchstaben C.
Und nochmal zwischendurch, gibt es ja so einen Grundsatz, dass niemand seinem Richter entzogen werden darf. Das heißt, eigentlich dürfte jemandem nicht willkürlich ein Richter zugeordnet werden.
Nein, das ist eigentlich völlig ausgeschlossen. Das wurde begründet einfach nur mit Arbeitsbelastung und man hätte das, ja, was aber absurd ist, bei dieser Umverteilung wegen angeblicher Arbeitsüberlastung wurde ausgerechnet der Buchstabe D, von dem es an anhängigen Verfahren vermutlich gerade exakt meines gab, dieser Richterin Glaser zugeordnet und die ist seitdem für mich zuständig. Und seitdem kriege ich jetzt einen Strafbefehl nach dem anderen. Jetzt war einer, der anhängig ist, weil ich einen Polizist, weil ein Polizist behauptet hat, ich hätte ihn als Würstel bezeichnet. Das hat 50 Tagessätze gegeben, 4.000 Euro. Und so geht das jetzt munter weiter, denn die Frau Glaser ist, wie sie selbst erklärt hat, obwohl sie Schwiegertochter des AfD-Gründers ist, keineswegs befangen und ist weiterhin für mich zuständig. Und die setzt die Dinge, die die Staatsanwaltschaft beantragt, jetzt um.
Ja, wie reagiert dein Umfeld?
Naja, das ist, ich glaube, das ist total schwierig zu vermitteln, dass das, weil das so eine niedrigschwellige und langsame Geschichte ist. Also ich habe viel, viel Solidarität mittlerweile, muss man tatsächlich sagen. Seit meinem gerichtlichen Sieg über die über das Innenministerium und das Kultusministerium ist ja dieses Bedürfnis, sich zu distanzieren und zu gucken, was ist denn das für einer und so, sehr viel geringer geworden. Aber es ist jetzt natürlich nochmal schwieriger, weil das alles kommt ja offiziell als Strafverfahren daher und im Grunde auch als sehr kleine, die dann eingehen, ja Gott, also normalerweise wäre ich kein Beamter und stünde nicht die Drohung des Berufsverbots wieder dahinter, würde ich sagen, ja gut, da habe ich eben einen Strafbefehl wegen Beleidigung. Aber das ist tatsächlich ja im gesamten Kontext bei mir tatsächlich sehr viel bedrohlicher. Aber wie gesagt, es gibt auch eine ganze Menge Unterstützung. Es gibt mittlerweile die Hälfte des Gemeinderats, die sich in einer Erklärung mit mir solidarisiert hat und so. Also da,
was ist die eine Hälfte, was ist die andere Hälfte?
Die andere Hälfte ist alles, was von CDU bis ja in die Grünen hinein. Ne? Also die eine Hälfte sind dann Linkspartei, grüne Gruppen, Bunte Linke, das ist in Heidelberg ziemlich zersplittert, SPD. Die haben sie alle auf meine Seite gestellt und die anderen, ja, die schweigen sich aus, natürlich AfD sowieso, aber ja. Beziehungsweise, und die AfD legt jetzt tatsächlich immer weiter nach und möchte tatsächlich auch im Gemeinderat erreichen, dass ja sich da eine Gegenfront bildet.
Behauptungen werden nicht wahrer dadurch, dass man sie wiederholt, aber wenn man jemanden immer wieder anschwärzt, dann entsteht ja doch irgendwie was, das Gefühl, ja da ist doch was, da ist doch ständig was mit dem.
Genau, vor allem, wenn tatsächlich immer wieder nachgebohrt wird bei einer Sache, die eigentlich gerichtlich geklärt ist. Ne? Die war ja eigentlich gerichtlich geklärt worden, unter anderem um diesen Ruf, der für mich eine ganz reale Bedrohung ist, wiederherzustellen. Es nützt aber überhaupt nichts. Das hängt einem genauso weiter nach. Und naja, also Daten sind in der Hinsicht, glaube ich, auch rachsüchtige kleine Monster. Die vergessen das nicht, wenn man es geschafft hat, seine Rechte gegen sie durchzusetzen. Ne? Also ich glaube, das steckt auch noch so ein bisschen dahinter, dass da bei Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaft und Polizei vielleicht auch wirklich so ein bisschen Groll über diesen verlorenen Prozess dahinter steckt.
Die das Verbot von links unten in die Medien betreffen. Am Mittwoch verkündete das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass das Verbot der Website durch Bundesinnenminister Thomas de Maizière vor 2 Jahren okay war. In Wirklichkeit hat das Gericht gar nicht behandelt. Es hat sich lächerlich gemacht und die deutsche Justiz lächerlich gemacht. Welch Genugtuung. Was sagt das Bundesverwaltungsgericht? Pressefreiheit lässt sich nicht verhandeln. Tja, das sehen wir eigentlich auch so. Das Gericht hat nie daran gedacht, in die Tiefe zu schauen und zu erörtern, inwieweit das Vorgehen des schwer rechten Innenministers in 2017 politisch motivierte Zensur war. Zensur, eine Maßnahme, die nur dann Schmährufe erzeugt, wenn sie denn in China oder Venezuela passiert. Die oberste Instanz der deutschen Verwaltungsdoppel in Leipzig hat sinngemäß zu den betroffenen Klägern gesagt, wir können keinen Rechtsschutz ermöglichen. Wenn ihr nicht sagt, dass ihr der Verein seid, den unser Ministerium erfunden hat, dann könnt ihr euch gar nicht darüber beschweren, dass es bei euch Aktien gab und dass viel Kohle und Technik geklaut wurde. Denn wenn ein Innenministerium einen Verein erfindet und verbietet, dann darf das in der BRD gerne zulasten persönlicher Freiheiten gehen. Denn es ist möglich, auf Einzelne zu zielen und Strukturen der freien Meinungsäußerung unter Strafe zu stellen. Denn kritische Menschen sind gefährlich. Linke Medien sind gefährlich. Das Wort ist gefährlich. Das geschriebene und das gesprochene Wort. Das wird heute willkürlich verboten. Wie zu Zeiten der anti-anarchistischen Zellerangesetze in Frankreich vor 150 Jahren erträgt die Obrigkeit keine Kritik. Hier unter den Preußen gibt es gepaart mit mehr Befugnissen für diverse Polizeien und Geheimdienste Redeverbote zur Sicherung der Macht des Staates.
In Leipzig, um das Verfahren für linksgrüne Media zu führen und mit Protesten zu begleiten, war eine gute Entscheidung, was sich in der trotz deutscher Zensoren geführten öffentlichen Debatte äußert. Es wird wieder in der Breite über eine weltfreie Medien diskutiert. Es wurde kraftvoll Solidarität gezeigt mit den direkt von der Depression Betroffenen. Ein außerparlamentarisches Medium und vielseitige Verteidigung dessen hat über eine Woche bundesweit Gesprächsstoff geliefert. Hierfür vielen Dank an alle beteiligten Juristinnen, Aktivistinnen, autonomen Medienmacherinnen und Nachtrollen. Wir werden es nicht zulassen, dass der autoritäre Umbau der Gesellschaft ohne Gegenstimmung weitergeht. Und wir wehren uns dagegen, dass unser Engagement zur kriminellen Organisation umgedeutet wird, damit sie uns besser reformieren können. Die Kriminellen sind für uns diejenigen, die Zensur befürworten, die staatliche Gewalt akzeptieren und die Behörden unterstützen. Wenn sie mal wieder die Gefahr von links wittern und twittern. Wir sind nicht die Hetzer, die die Morgenpost gerne noch sehen will. Wir sind die Feinde von Feindinnen der Fake News. Wir sind autonome Medienmacherinnen, NutzerInnen, die machen Flyer, Sinn, Radio, agitieren auf und fordern die Diskussion ein. Links unten bleibt unvergessen, unabhängig der Meinung eines sächsischen Gerichts. Völlig egal, wie abstrus dieser Staat unsere Meinung, Bewegung und Organisationsansätze klassifiziert und bewerten möchte. Für uns gilt doch immer, diese Media, für uns gilt Freiheit von links unten und in die Media von vor. Für uns gilt nie mit der Zensur.
Doch mehr noch. Wir verlassen ein Jahrzehnt, in dem die rechte Gewalt gewachsen ist und in dem unabhängige und kritische Medien wichtiger sind denn je. Links unten, das war auch eine antifaschistische Plattform, auf der Widerstand mit Recherchen über die Nazis und die Dokumentierung des Aufstiegs der faschistischen AfD Raum fanden. Es braucht weiterhin internationalistische, feministische und kämpferische Perspektiven, die Perspektive unseres Widerstandes vermitteln und zu diskutieren ermöglichen. Dies muss in der Öffentlichkeit stattfinden können. Das freie Wort darf nicht weiter kriminalisiert werden und somit ist es auch folgerichtig, wenn wir die Ermangelung einer sozialen Revolution von der Karlsruher Bundesverfassungsgericht ziehen, damit der Zensur ein Riegel vorgeschoben wird. Damit eine autoritäre Denke, wenn nicht an uns, doch wenigstens an ihren eigenen Regeln zugrunde geht. Denn an und für sich ist die mediale Freiheit ein fundamentales Recht und die Kriminalisierung unserer Bewegung eine fortwährende Schweinerei von immer neuen Autokraten in Schwarz und in Grün. Und was die großartige, ach so Achtung, die Welt des kommerziellen und Mainstream sogenannten Journalismus. Ja, auch dafür haben wir noch ein paar Worte übrig, bevor es hier weitere Redebeiträge gibt. Heute in der liebe mitteldeutsche Rundfunkerin, bitte nicht hin. Ihr könnt jetzt in einer Umbenennung beginnen, Leute. Heute nicht, weil aus dem Moment nicht reich können, ins Gesicht gefilmt und gegängelt zu werden. Heute nicht, weil euer oberflächlicher Smartphone-Journalismus uns wütend macht. Teilt euch weiter mit der Welt der Tweets und Facebook-News und verschlechtert die Auffassung von Medienfreiheit und Meinungsvielfalt. Wer hat in den Behörden von G20 in Hamburg das Material geliefert? Wer hat hundertfach die Fahndungsbilder verbreitet, um die Hetzer der Hamburger Bullen zu stärken? Könnt ihr unser Misstrauen wenigstens ein bisschen verstehen? Es ist überhaupt nicht fein und auch nicht Ausdruck von differenzierter journalistischer Kritik, die gerade an Konsens herbeigeschrieben wird, wir seien die Feindlichen der Medien- und Pressefreiheit. Und das, während ihr es geradezu vergesst, darüber zu berichten, was wirklich ist. Nehmen wir doch die Badische Monopolzeitung. Das Wort im Kopf noch nicht geleistet ist und dass Fritz Keller sein Weinkeller beklaut wurde. Solch Wissenswort des Volkes?
Oder um die neuen Räumlichkeiten des Hundesrichtervereins Littenweiler. Dann geht es hier bei der Badischen meist um das Schnürbeln von der Videoüberwachung, von Racial Profiling und Ausgrenzung. Es geht bei euch um die Akzeptanz für die Notwendigkeit neuer Sicherheitsgesetze und das gleichzeitige Verschweigen etwa von sozialen Gewalten und Polizeigewalt, die sie seit Monaten im Nachbarland Frankreich vor ihrer Haustür stapfen. Ihr seid nicht immer Journalisten, ihr seid oft auch Propagandisten einer immer weniger freiheitlichen Gesellschaft. Und dafür werden wir euch auch morgen fliegen und lieber selber unsere Medien machen. Und zwar parteiisch, wie alle anderen auch. Dankeschön.
Wir stehen heute hier, um emanzipatorische und antifaschistische Räume zu verteidigen. Seien sie auf der Straße, in unseren Häusern oder virtuell zu finden. Diese wurden in Freiburg am 25. August 2017 Ziel eines heftigen Angriffs auf linke Strukturen. Waffen bei gewaltbereiten Linksextremisten gefunden. Die Schlagzeile des BMI rauschten an diesem Morgen inhaltsleer durch die Presse. Die haltlosen Vorwürfe brachen schon nach wenigen Stunden zusammen. Es stellte sich schon nach kurzer Zeit heraus, dass lediglich legale Gegenstände gefunden wurden. Sprühdosen, Schlagstöcke und Messer. Am selben Tag wurde ein regelrechter Raubzug durch Freiburg vom BMI, dem Bundesministerium des Innern, in Auftrag gegeben. Rund 250 Cops waren an diesem Tag im Einsatz. So wurden 4 Wohnungen, 2 Fahrzeuge und das Freiburger AZ durchsucht. Insgesamt wurde Technik und Bargeld im Gegenwert von 80.000 Euro geklaut. Die unabhängige Medienplattform linksunten.indimedia.org war gerade vom Bundesinnenminister zensiert worden. Die Durchsuchung in der KTS und in den Wohnungsgemeinschaften sowie die Zensur von Indymedia war der Versuch, linke Strukturen massiv zu schwächen. So war das Einknasten unserer GefährtInnen, so wie autonome Häuser und Plätze von Räumung bedroht sind und so wie in einigen Städten sogar ganze Viertel kriminalisiert werden, sind seit 2017 in Freiburg Einzelne von der Repression gegen die vermeintlich meistgenutzte Internetplattform der deutschsprachigen linken Bewegung betroffen. Nachrichtendienste, Polizei und das Bundesinnenministerium haben fleißig am absurden Konstrukt gebastelt, die KTS sei das Vereinsheim von Linksunten. Speichermedien, Rechner, Telefone und Geldbestände wurden von den Sicherheitsbehörden dreist als Vereinseigentum deklariert. Die Türen der KTS wurden von den LKA-Beamten aufgebrochen, Kaffeekassen geplündert und Tresore aus der Wand gerissen. Vom frühmorgendlichen Raubüberfall betroffen waren verschiedene Theatergruppen, KünstlerInnen, KonzertveranstalterInnen, die Umsonst- und Infoläden, Werkstätten und Büros, umweltpolitischer, antifaschistischer und autonomer Gruppen. Die Post und Unterlagen der KTS sowie diverser Gruppen und Einzelpersonen wurden geklaut und dem Bundesamt für Verfassungsschutz übergeben.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 6. Februar 2020, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz.
Des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.